Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ja, Jesus hat's gesagt. Geben ist seliger als nehmen. Kommt jemand und sagt, halt, Moment mal, da stimmt was nicht. Geben ist doch weniger als nehmen. Aber so hat's Jesus nicht gesagt. Geben macht glücklicher. Habt ihr das schon mal erlebt? So wie die Kinder gefragt wurden, frage ich euch auch. Habt ihr das schon mal erlebt, dass wenn ihr gebt, dass euch das glücklicher macht? Und gebt ihr gerne? Beim Geben, da denken wir vielleicht in erster Linie an Gaben, materieller Art, aber das muss es nicht unbedingt sein. Ist nicht viel wertvoller, die Zeit zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken, füreinander da zu sein? Ich möchte mit euch heute mal in eine Geschichte einsteigen, die wir im Alten Testament finden. In 2. Könige Kapitel 4. Hier begegnet uns eine Geschichte, wo eine Frau sich entschieden hat zu geben. Zu geben über das hinaus, was sie hat. 2. Könige Kapitel 4. Kommt mit mir in den Ort Schunem. Schunem, das liegt im Gebiet von Issachar, Stammesgebiet von Issachar. Wir sind also im Nordreich Israel. Schunem. Dieser Ort ist heute Sulam. Liegt 11 Kilometer südlich von Berg Tabor. 8 Kilometer nördlich von Jezreel und 32 Kilometer östlich von Berg Karmel. 32 Kilometer. Das werden wir nachher nochmal brauchen. Alles nur Luftlinie. Pharao Thutmosis III. Hat diesen Ort bereits erwähnt. Da sind wir im 15. Jahrhundert vor Christus. Zur Zeit von Saul lagerten dort die Philister und bereiteten sich vor auf die Schlacht. Und als König David alt geworden ist, haben sie überlegt, eine weitere Frau zu holen. Offensichtlich waren die Frauen, die er schon hatte, nicht genug, seltsamerweise. Und man suchte eine Frau, die ihn wärmen könnte. Und man fand Abishag aus Schunem. Und diese Geschichte hier in 2. Könige Kapitel 4, ab Vers 8, findet wieder in Schunem statt. Es ist aus dem Propheten Elisa überliefert, dass er durch dieses Gebiet reist. Er reist durch Issachar. Und er kommt dort an diesen Ort Schunem. Begleitet von seinem Diener Gehasi. Wahrscheinlich sind sie zu Fuß unterwegs. Zumindest wird ein Reittier nicht erwähnt. Und sie kommen dort in 2. Könige, Kapitel 4, ab Vers 8, nach Schunem. Und dort heißt es hier in Vers 8, dort wohnte eine vornehme Frau. Zumindest die Schlachterbibel übersetzt dieses hebräische Gadol als vornehm. Was korrekt ist, Gadol heißt groß. Muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass sie körperlich groß war. Sie war begütert und sie war einflussreich. Und wenn Gott Wohlstand schenkt, dann ist das zum Weitergeben da, zu seiner Ehre. Wir wissen leider nicht, wie sie heißt. Es wird uns nur gesagt, dass sie dort lebt. Sie hat Angestellte, sie hat großen Grundbesitz. Ihr Mann ist schon alt, aber Namen werden uns nicht überliefert. Und nun kommt dieser Reisende, der Prophet Elisa, mit seinem Diener dorthin. Und es wird uns gesagt, als er dort an diesem Haus vorbeikommt und die Frau ihn sieht, lädt sie ihn zum Essen ein. Steht das da? Steht bei euch auch da, dass sie Elisa nötigt? Wie stellt ihr euch das vor? Seid ihr schon mal von jemandem zum Essen genötigt worden? Das klingt nicht unbedingt so positiv, oder? Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann so in meinem Abiturjahr war, oder war das kurz davor, müsst ihr nochmal nachschauen, da habe ich ein Jahr bei meiner Oma gelebt, mütterlicherseits, um ein bisschen auf sie aufzupassen. Okay? Und sie war es gewohnt, für eine 6-köpfige Familie zu kochen. Und dann stand immer reichlich Essen auf dem Tisch. Das sollte nur das Essen für diese eine Mahlzeit sein, aber es hat dann mindestens 3 bis 4 Tage gereicht. Sie meint es gut, natürlich, klar. Iss richtig, mein Junge, sagte sie immer. Und dann habe ich gesagt, ich esse richtig. Aber mehr geht nicht rein. Jemanden zum Essen zu nötigen. Ich hoffe nicht, dass ihr euch nötigen lasst, zum Rauchen oder Alkohol zu trinken. Das sind schädliche Dinge, okay? Dazu muss man sich nicht nötigen lassen. Aber dort, wo dieses Nötigen auftaucht, wird es in der Bibel eher positiv gebraucht. Interessant zum Beispiel die Geschichte, die Geschichte mit Lot. Okay? Da kommen diese zwei Fremden, die vorher bei Abraham waren, in die Stadt Sodom hinein. Sie wollen dort unter freiem Himmel schlafen. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte. Und was macht Lot? Er sieht sie und es heißt dort, er nötigt sie, bei ihm einzukehren. Und es stellt sich heraus, dass diese beiden Besucher ganz besondere Besucher sind. Er nötigt sie zur Gastfreundschaft und es zeigt sich, dass sie ihm am Ende das Leben retten. Der ganze Familie soll das Leben gerettet werden, aber die Frau hat sich umgedreht. Ihr kennt diese Geschichte. Im Buch Richter taucht eine ähnliche Geschichte auf. Im Neuen Testament die Emmausjünger, Lukas Kapitel 24, die Emmausjünger, sie sind unterwegs, sie haben viel erlebt, sie reden darüber, was das ist und was das bedeutet. Da kommt dieser Fremde zu ihnen. Wir als Leser wissen, wer der Fremde ist, aber ihnen werden die Augen gehalten, sie wissen es nicht. Und am Abend will er weitergehen und sie nötigen ihn, bei ihm, mit ihm in der Herberge einzukehren. Und dann haben sie die Erkenntnis, dass dieser Gast ein ganz besonderer Gast ist. Dass es der Messias ist. Und zum Beispiel Apostelgeschichte 16, da taucht das auch nochmal auf. Die Lydia aus Thyatira wird uns erwähnt. Die Lydia aus Thyatira. Sie ist dort mit am Fluss dabei. Sie hört, wie Paulus predigt, dort in Philippi. Und sie nötigt Paulus und seine Begleiter, bei ihr im Hause einzukehren. Und es ist für sie zu einem großen Segen. Also was diese Schunamiterin hier macht, ist nichts Schlechtes. Sie will diesen Reisenden und seinem Begleiter etwas Gutes tun. Sie bietet ihnen Gastfreundschaft an. Und Elisa lässt sich in diesem Fall auch nötigen. Er kehrt bei ihr ein. Er genießt diese Gastfreundschaft. Und es wird zu einer regelmäßigen Raststation. Schaut, damals für diese Zeit, da gab es noch kein Smartphone, da gab es noch nicht so Internetseiten oder Apps, wo man schauen könnte, wo kann ich die nächste Nacht verbringen und wie günstig kann es werden. Wenn man keine Unterkunft hatte, hat man unter freiem Himmel irgendwo geschlafen und war natürlich gewissen Gefahren ausgesetzt. Wegelagerern, wilden Tieren, was auch immer. Und hier einen Ort zu wissen, den man mit einplanen kann in der Route, dort finde ich einen Platz, wo ich essen kann. Und vielleicht auch einen Platz in der Scheune zum Schlafen. Die Frau tut ihm hier was Gutes. Aber das nicht genug. Das nicht genug. Eines Tages, Vers 9, da ergreift die Frau die Initiative. Ihr merkt auch, damals haben Frauen die Initiative ergriffen. Sie ergreift die Initiative, sie spricht mit ihrem Mann und sagt, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist. Ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist. Ich habe mich gefragt, woran hat sie das erkannt? Woran lässt sich sowas erkennen? Hatte Elisa bis dahin irgendein Wunder getan? War das daran zu erkennen? Ja, das wird uns nicht gesagt. Woran dann? An der Art und Weise seiner Kleidung? An der Art und Weise, wie er geredet hat? An seinem Charakter, an seinem Auftreten, an der Art und Weise, wie er das Tischgebet gesprochen hat? Ist nicht die Beziehung zu Jesus Christus, führt die nicht zu einer Frucht, die Jesus Christus ähnlicher wird? Und war nicht daran zu erkennen, er ist ein heiliger Mann Gottes? Sie erkennt es. Sie sieht das. Sie ist auch gläubig. Sie ist offen dafür. Und sie redet mit ihrem Mann darüber. Und es ist ihr nicht genug, ihm einfach nur Essen anzubieten und dann vielleicht einen Platz in der Scheune. Nein, sie weiß, sie hat die Mittel dafür. Und sie entscheidet sich, ihr Haus zu erweitern. Oh, wer ein Haus hat, der weiß, was das für ein Aufwand ist. Und auch damals, die Materialien zu besorgen, da konnte man nicht einfach zum Baumarkt fahren und sich ranholen, was man brauchte. Das war mit großem Aufwand verbunden. Zeit, Geld und allem, was es braucht. Und es wird uns berichtet, dass dieses Zimmer luxuriös eingerichtet wird. Man könnte fast davon reden, dass das ist ein Gästezimmer. Nach heutigem Standard wäre da sicherlich noch ein Bad dabei, natürlich, klar. Und noch eine kleine Küche, natürlich voll eingerichtet. Und manche brauchen auch noch einen Fernseher und solche Sachen, okay. Aber damals ein Bett zu haben, einen Tisch zu haben, einen Stuhl oder Sessel und einen Leuchter, was hätte sie sonst noch reintun sollen? Das war schon Luxus. Und als Elisa eines Tages kommt, da ist sie froh, dass sie ihm mehr anbieten kann. Mehr anbieten kann als nur Essen. Jetzt ein Gästezimmer, ein Obergemach. Und Elisa, er geht in das Zimmer hinein, sagt dem Motto, hier sind die Schlüssel, du kannst jederzeit kommen. Das Zimmer ist immer dein, steht dir zur Verfügung. Das Bett ist immer frisch gemacht. In der Lampe ist immer Öl drin. Der Tisch ist immer gedeckt. Du kannst jederzeit kommen. Und Elisa, er geht in dieses Zimmer hinein und er staunt über diese Gastfreundschaft. Und er staunt und er staunt. Und er stellt sich eine Frage. Warum? Warum macht sie das? Stellt euch auch diese Frage, wenn euch jemand etwas schenkt. Da ist doch bestimmt irgendein Hintergedanke dabei. Jetzt werde ich irgendwo zum Essen eingeladen. Die wollen wahrscheinlich irgendwas von mir. Irgendwas. Denkt mir nicht auch, das ist irgendwie aus Berechnung? Aus Planung? Dass mehr dahinter steckt? So fragt sich hier Elisa. Er spricht mit seinem Diener. Der Diener ist hier der Botschaftenüberbringer. Aber es zeigt sich, als die Fragen an die Frau kommen, ja, brauchst du ein gutes Wort beim König? Weil er hat Beziehung, ne? Er ist ja der Prophet. Und die sagt, nein, brauche ich nicht. Ja, brauchst du irgendwie Unterstützung? Brauchst du irgendwie was von einem Heerleiter? Wirst du irgendwie belagert von Fremden, die dir hier dein Gut stehlen oder so? Sie sagt, nein, ich lebe in Frieden. Brauche ich nicht. Ja, was brauchst du dann? Wozu machst du es dann? Und es stellt sich heraus, sie hat nicht irgendwelche Hintergedanken. Gelingt es uns auch, Geschenke anzunehmen, ohne dass wir uns dabei irgendwie so fühlen, als müssten wir diese Geschenke erwidern? Schenkt dir jemand was im Wert von 15 Euro? Oh, dann musst du das nächste Mal, wenn du was schenkst, was drauf tun. Dann müssen es mindestens 20 Euro sein. Und der Nächste fühlt sich dann wieder peinlich berührt. Oh, da muss ich was draufsetzen. 25 Euro. Und irgendwann dann schenken wir uns Autos und Häuser und was weiß ich. Können wir auch Geschenke annehmen ohne Hintergedanken? Können wir auch Geschenke geben ohne Hintergedanken? Oh, die haben mich zum Essen eingeladen. Ja, dann müssen wir die unbedingt auch zum Essen einladen. Oh, die können wir jetzt nicht zum Essen einladen. Nein, jetzt sind die erst mal dran, uns zum Essen einzuladen. Können wir auch uns gegenseitig etwas schenken ohne Hintergedanken? Und als Elisa merkt, da ist kein Hintergedanke, da ist nicht irgendwie eine Erwartung dahinter. Es ist der Diener Gehasi. Dem fällt auf, dass das Heim kinderlos ist. Es ist so still dort. Wo ist das Lachen der Kinder? Und es ist Gehasi, der Elisa darüber informiert. Schau, sie haben keine Kinder. Und dann sagt er so im Nebensatz noch, und der Mann ist alt. Ich meine, das liegt nicht unbedingt am Mann, nicht wahr? Aber sie haben keine Kinder. Da weiß Elisa, dass sie etwas geben kann. Dass Gott ihr etwas geben kann. Er ruft sie zu sich und er sagt es ihr, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Und wir merken an ihrer Reaktion, dass sie nicht damit gerechnet hat. Sie sagt sogar, Herr, belüge deine Magd nicht. Kann denn ein Mann Gottes lügen? Nein. Er sagt die Wahrheit. Vielmehr zeigt diese Geschichte, und ich verwende es hier sprichwörtlich, es zeigt, dass Gott sich nichts schenken lässt. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Weil das, was sie hier tut, tut sie zwar für den Mann Gottes, am Ende tut sie es aber für Gott. Und ihre Gastfreundschaft, am Anfang noch genötigt, und darüber hinaus ein Gästezimmer, führt dazu, dass das vierfach belohnt wird. Das erste Geschenk ist der Sohn. Oh, wir sollten niemals vergessen, Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Er hat uns zuerst geliebt. Deswegen lieben wir ihn. Er schenkt uns ewiges Leben. Und deswegen geben wir ihm unser Leben zurück aus Dankbarkeit. Gott sieht die Frau aus Schunem. Und er belohnt ihre Gastfreundschaft vierfach. Dass uns hier gesagt wird, dass hier eine Familie ist, eine Ehe, schon lange Zeit kinderlos, erinnert an 6 andere Geschichten. Wir haben in der Bibel insgesamt 7 Geschichten, wo eine Ehe zunächst kinderlos ist. Und dann schenkt Gott dieser Ehe ein Kind. Gehen wir sie schnell mal durch, diese Geschichten. Die erste Geschichte kennen wir alle, ist die Geschichte von Abraham, nicht wahr? Abraham und Sarah. Er ist 75, sie ist 65, als sie die Heimat verlassen. Und Gott verspricht ihm, sie werden so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel, wie Sand am Meer. Er muss noch 25 Jahre warten. Dann hat er seinen Sohn Isaak. Ihr merkt, am Anfang eine Ehe kinderlos, etwas Besonderes passiert, das Wunder geschieht, der Same geht weiter, Isaak. Auch die Ehe von Isaak und Rebekka war am Anfang 20 Jahre kinderlos. Isaak hat mit 40 Jahren geheiratet, erst mit 60 haben sie Zwillinge. Auch hier vollbringt Gott ein Wunder und es ist da Esau und Jakob. Und wir wissen, Jakob wird einen anderen Namen bekommen, er ist dann Israel. Jakob sehnt sich auch nach Rahel, wir kennen diese Geschichte, da wurde schon viel drüber gesagt, aber auch die Ehe zwischen Jakob und Rahel war am Anfang lange Zeit kinderlos. Gott vollbringt das Wunder, es ist Josef. Und wenn wir die Josef-Geschichte nicht hätten, wir würden doch was vermissen in der Bibel, nicht wahr? Wie geht es weiter? Nun, eine vierte Geschichte finden wir in Richter Kapitel 13. Das ist Manoah und seine Frau. Das Ergebnis, das Wunder, ist Simson. Eine fünfte Geschichte ist in 1. Samuel Kapitel 1, Elkanah und Hannah. Und das Wunder ist Samuel. Ihr kennt die Geschichte. Die sechste Geschichte ist diese hier. Und die siebte Geschichte finden wir im Neuen Testament in Lukas Kapitel 1, Zacharias und Elisabeth. Und das Wunder ist Johannes der Täufer. Okay, wenn bei all diesen Geschichten, wo am Anfang die Ehe so kinderlos ist und Gott vollbringt ein Wunder und dieses Wunderkind, ich nenne es mal so, hat dann am Ende eine ganz besondere Aufgabe. Isaak, Jakob, Josef, Simson, Samuel und so weiter. Dann ist doch die Frage da, was wird jetzt wohl aus diesem Kind, was ihr hier geschenkt wird? Wird es vielleicht was Besonderes? Wird es vielleicht ein Richter? Wird es vielleicht ein Prophet? Wird es vielleicht ein König? Ist das vielleicht der Messias? Und wer die Geschichte kennt, der weiß, wie es weitergeht. Es erinnert an diese Geschichte, die Elia schon erlebt hatte, als er bei der Witwe Zapat untergekommen ist und die auch einen Sohn hatte. Ja, Gott kümmert sich um diese Familie und er schenkt ihr einen Sohn. Und es gibt viele, viele glückliche Jahre. Und wenn Elisa kommt und der Junge ihn sieht, das ist eine enge Freundschaft. Natürlich, klar, die freuen sich, einander wiederzusehen. Aber eines Tages, Vers 11. Entschuldigung, ein Stückchen weiter. Eines Tages, Vers 18. Als der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater auf die Felder geht. Er ist also schon alt genug, um das zu machen, um damit zu helfen, um damit zu unterstützen. Und plötzlich, Vers 19, klagt er über Kopfschmerzen. Der Vater sagt noch zu den Knechten, bringt ihn zu seiner Mutter. Und die Mutter hebt ihn auf. Und sie hat ihn auf ihrem Schoß. Und zur Mittagszeit stirbt er. Ist dieser Familie ein Sohn gegeben, damit er zur Mittagszeit stirbt? Könnt ihr den Schmerz nachempfinden? Den Trauer? Den Verlust? Die Freude der Mutter kehrt sich in Trauer. Was macht sie jetzt? Was hättest du gemacht an ihrer Stelle? sich damit abfinden, weil man es ja nicht ändern kann. Die Beerdigung organisieren, man hat damals schnell beerdigt. Was wird uns von ihr erzählt? Wie reagiert sie? Interessant. Sie zeigt hier ihren Glauben. Sie will sich mit dieser Sache nicht einfach abfinden. Sie hat einen Plan. Vers 21. Sie nimmt den Jungen, der in ihrem Schoß verstorben ist, zur Mittagszeit. Sie geht hinauf in das Gästezimmer, wo sonst der Prophet liegt. Sie legt den Jungen dort in das Bett, wo sonst der Prophet liegt, und dann schließt sie die Tür ab. Dann ruft sie nach ihrem Mann. Man würde erwarten jetzt im Vers 22, wenn sie ihrem Mann ruft, dass sie ihm jetzt sagt, unser Sohn ist gestorben. Sagt sie das? Nein. Nein. Sie sagt eher, ich brauche einen Knecht, ich brauche einen Esel, eine Eselin, ja. Ich will schnell zum Mann Gottes gehen. Der wundert sich noch, wieso, warum, ist ja heute kein Neumond, ist ja heute kein Sabbat. Sie sagt ihm nichts davon, dass er verstorben ist. Sie reitet so schnell sie kann zum Berg Karmel. Wie ich vorhin schon sagte, der Berg Karmel liegt von Schunem Luftlinie 32 Kilometer entfernt. Sie braucht eine Weile, ehe sie dort ist. Es ist jetzt gerade Mittagszeit. Selbst wenn sie mit ihrem Reittier es schafft, vielleicht 8 km/h schnell zu sein. Es waren keine asphaltierten Straßen, es waren sicherlich Wege, Schlängelwege hin und her. Da brauchte sie mindestens für die, sag ich mal, rund 40 Kilometer 5 Stunden. Es ist schon spät am Abend. Lass es nach unserer Zeitrechnung 17 Uhr, 18 Uhr sein, ehe sie dort am Berg Karmel ankommt. Der Diener Gehasi sieht sie. Aber sie möchte mit dem Propheten sprechen. Der Diener Gehasi kommt und fängt an mit so einem typischen orientalischen Gruß. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die fragen dann alle Generationen nach. Ja, wie geht's deinem Mann? Wie geht's dem Bruder? Wie geht's der Tante? Wie geht's der Schwester? Wie geht's dem Oma? Wie geht's der will alles durchfragen. Und sie will einfach nur zum Propheten. Und drum wird hier oft in den deutschen Bibeln es etwas seltsam übersetzt im Sinne von, ja, geht es dem gut? Und dann wird die Antwort gegeben, jawohl. Aber sie sagt im Hebräischen einfach nur, Shalom. Ja, Shalom heißt schon, es geht gut und Friede sei mit dir und so weiter. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie in diesem Moment lügt. Sie will jetzt einfach nicht sich die Zeit nehmen, auf jede einzelne Generation einzugehen und dem Gehasi zu sagen, wie es jedem geht. Sie will keine Zeit verlieren. Sie will direkt zum Propheten. Und es ist interessant, wie der Prophet hier darauf reagiert. Denn als die Frau zum Propheten kommt, will Gehasi sie wegstoßen. Ist er so unsensibel? Hat er nicht mitbekommen, was da los ist? Das kann man doch jemanden ansehen, dass jemand ein Anliegen hat. Und es ist der Prophet, der hier den Gehasi zurückruft und sagt, hey, lass sie, Vers 27. Ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Oh, interessant. Manchmal denken wir vielleicht über einen Propheten, dass es jemand ist, der alles weiß. Alles weiß über jeden Menschen, den er trifft? Nein, nein, nein. Gott weiß alles, ja. Aber der Prophet weiß nur so viel, wie Gott ihm offenbart. Und hier hat Gott es dem Propheten nicht offenbart. Und dann Vers 28. Ihr Frust, ihre Trauer, es bricht aus ihr heraus. Ja, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Mehr braucht sie nicht sagen. Der Prophet schaut hinter die Worte. Der Prophet weiß, was los ist. Es ist was Schreckliches passiert mit dem Sohn. Der Sohn ist tot. Sofort hat der Prophet einen Plan, Vers 29. Er sagt zu ihm, gürtet deine Lenden, also mach dich bereit, schnell zu gehen. Nimm meinen Stab. Das erinnert so an Mose, er hat auch immer seinen Stab gehabt und dieser Stab hatte etwas vollbracht. Ja, nimm meinen Stab in deine Hand, geh hin. Wenn dir jemand begegnet, soll er diesmal nicht grüßen, okay? Sich nicht aufhalten lassen, keine Zeit verschwenden und lauf so schnell du kannst und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Wir wundern uns wahrscheinlich, was das soll. Aber er hat's gemacht. Ich habe versucht, was zu finden in den verschiedenen Büchern und Lexika. Sie sind sich da auch nicht so einig, was das Ritual hier bedeuten soll. Aber eines zeigt es uns, dass der Junge wirklich tot ist. Inzwischen hat sich auch Elisa auf den Weg gemacht mit der Frau. Der Gehasi muss ziemlich schnell unterwegs gewesen sein. Er kommt ihnen entgegen Und wie gesagt, die Strecke waren ja doch so 32 bis 40 Kilometer. Da ist man einige Stunden unterwegs. Er kommt ihnen entgegen. Er sagt ihnen, da ist nichts. Der Junge ist tot. Dann ist es der Prophet, der hineingeht. Der Prophet geht in das Haus. Es ist schon spät in der Nacht. Er geht hinein. Er schließt die Tür hinter sich zu. Vers 33. Und er macht das, was Gehasi nicht gemacht hat. Er betet. Wir merken, wie die Geschichte erzählt wird, wird so richtig langsam erzählt, in Zeitlupe. Wie geht's weiter? Passiert da jetzt was? Und dann etwas Seltsames, Vers 34. Er legt sich auf das Kind, seinen Mund auf den Mund des Kindes, seine Augen auf dessen Augen, seine Hände auf dessen Hände. Er breitet sich so über den Leib des Kindes aus, sodass er warm wurde. Gott hat ihm das gezeigt, dass er das machen soll. Auch für uns wahrscheinlich seltsam. Und dann geschieht das Wunder. Der Junge, der eben noch krank und gestorben ist, steht wieder auf und kann sogar niesen, steht sogar 7-mal. Das muss eine Freude gewesen sein für den Propheten, für die Mutter, für die ganze Familie. Der Junge lebt wieder. Oh, das erinnert uns doch daran, dass Jesus Christus selber gekommen ist als Sohn, um sein Leben zu lassen. Hing er nicht auch am Kreuz zur Mittagszeit? Aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern wurde auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Römer Kapitel 6. Und er lebt. Er lebt. Und weil er lebt, dürfen auch wir leben. Und die, die an ihn glauben, werden eines Tages auferstehen und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Oh, wir staunen hier über diesen Glauben. Diese Frau hatte diesen Glauben. Diesen Glauben, dass auch wenn es jetzt so ausweglos scheint, Gott doch noch etwas tun kann. Diesen Glauben, den einst auch Abraham hatte, denn Gott hatte ihm versprochen, dass er Nachkommen haben wird. Und Paulus fasst das in Römer 4, Vers 20 so zusammen. Er sagt, Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Gott kann das tun. Für ihn ist kein Ding unmöglich. Ein Wunder ist geschehen. Der Tod ist besiegt. Hosea berichtet uns schon darüber. Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreiches. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Oder Paulus, im 1. Korinther 15 heißt es dann, wo ist dein Stachel? Ne? Totenreich, wo ist dein Sieg? Die Totenklage muss verschwinden vor mir. Ja, es gibt ein Wiedersehen. Ein Auferstehen. Und ein Wiedersehen. Wow, da hat die Frau aus ihrer selbstlosen Gastfreundschaft zwei Geschenke bekommen. Einen Sohn und dann noch ein Wunder der Auferstehung. Aber das ist nicht genug. Schaut mal, in 2. Könige Kapitel 8 taucht sie wieder auf. Es heißt hier, dass der Prophet Elisa mit der Frau redete, deren Sohn er lebendig gemacht hatte. Jetzt wird sie nicht mehr Schunamiterin genannt und wie ich schon gesagt habe, wir wissen ihren Namen nicht. Aber in 2. Könige Kapitel 8, Vers 1, da taucht sie wieder auf als Frau, deren Sohn Elisa lebendig gemacht hatte. Und er gibt ihr einen Auftrag. Er sagt zu ihr, mache dich auf, gehe mit deinen Hausgenossen, halte dich in der Fremde auf, wo du kannst. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen und sie kommt auch in das Land 7 Jahre lang. Oh, sie bekommt jetzt nicht, so wie damals Josef, noch 7 Jahre reiche Ernte, sodass sie ihre Scheunen füllen kann. Nein, sie bekommt die Warnung, jetzt beginnt eine Hungersnot 7 Jahre lang. Und sie bekommt den Hinweis vom Propheten, packe lieber deine Sachen und geh in die Fremde, wo du leben kannst. Weil wenn du hier leben willst, wirst du es die nächsten 7 Jahre wahrscheinlich nicht überleben. Oh, was hättest du jetzt gemacht an der Stelle dieser Frau? Alles zurücklassen? Haus, Äcker, Scheune, alles zurücklassen und das auf einen Wagen packen und in die Fremde gehen? Weil sie dem Mann Gottes vertraut, weil sie dieses Wunder miterlebt hat, weiß sie genau, dass sie diesem Wort auch vertrauen darf. Und es heißt dann hier in Vers 2, dass sich die Frau aufmacht, so wie der Mann Gottes es gesagt hat, und sie geht zu den Feinden. Sie hält sich im Land der Philister auf. Und sie überlebt dort. Das sehe ich als ein drittes Geschenk für ihre Gastfreundschaft. Weil hätte sie damals nicht diese Gastfreundschaft diesem Reisenden gegeben, dann wäre keine Beziehung entstanden. Und wie hätte er ihr dann sagen sollen, jetzt pack lieber deine Sachen und geh. Durch ihre Gastfreundschaft bekommt sie hier dieses Geschenk, dass sie überlebt, 7 Jahre lang. Und jetzt noch ein viertes Geschenk. Das wird uns hier weiter erzählt. Nach diesen 7 Jahren Hungersnot kommt sie wieder nach Hause. Sie sieht, dass ihr Haus besetzt ist, dass ihre Äcker von jemand anderem bearbeitet werden. Sie möchte gerne ihr Haus zurück. An wen kann sie sich wenden? Sie geht zum König. Also fragt sie den König. Und mitten in diesem Moment, als sie zum König kommt, Vers 4, redet gerade Gehasi mit dem König. Moment mal, Gehasi ist beim König. Wie kriegt man das denn jetzt hin? Gehasi war doch der Diener von Elisa. Was macht jetzt der Gehasi beim König? Gibt es da nicht in 2. Könige Kapitel 5 diese Geschichte, dass der Gehasi so geizig ist, so habsüchtig ist und dem Naaman hinterherrennt, der gerade von seinem Aussatz befreit wurde, indem er da im Jordan 7-mal untergetaucht ist? Der rennt ihm doch hinterher, er findet irgendeine Geschichte, kriegt von diesem Naaman noch ganz viele Geschenke, dann geht er hin und verbirgt die irgendwo und dann kommt er zum Propheten zurück. Und der Prophet fragt ihn, ja, wo bist denn du gewesen? Und er lügt auch noch und sagt, ich bin nirgendwo gewesen, bin die ganze Zeit hier. Und hat er nicht der Prophet Elisa ihm gesagt, jetzt bist du aussätzig? Und der Aussatz wird nicht von dir weichen? Steht es nicht dort? Wie kommt denn jetzt der Gehasi zum König? Steht er da als Aussätziger? Oh, sehr wahrscheinlich nicht. Oh nein, die wussten damals, wie ansteckend das ist. Und ein Aussätziger hätte sich der König nicht an den Hof geholt. Okay, dann schlagen manche vor, so wie bei den Evangelien ja auch, die Königebücher erheben jetzt keinen Anspruch darauf, so streng chronologisch zu sein. Vielleicht ist diese Naaman-Geschichte später passiert, wo er dann aussätzig wird. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber noch eine Geschichte, die vorher stattfindet. Das ist dort in 2. Könige Kapitel 7 und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es durchaus auch chronologisch sein könnte. Weil in 2. Könige Kapitel 7 wird uns erzählt, dass die Stadt Samaria belagert wird. Und diese Belagerung ist so schlimm, so schrecklich, dass die Menschen dort in der Stadt anfangen, Dinge zu essen, die wir niemals essen sollten. Also auch hoffentlich niemals essen werden. Aber es wird uns berichtet, dass außerhalb der Stadt Aussätzige sitzen. Und die haben plötzlich eine verrückte Idee. Die überlegen, die reflektieren, die denken über ihre Situation nach. Okay? Und die sagen, wir sitzen hier, haben nichts zu essen, werden wir sterben. Gehen wir in die Stadt hinein, kriegen wir auch kein Essen, werden wir sterben. Wie wäre es, wenn wir zu den Lager der Aramäer gehen und die geben uns vielleicht Essen? Das ist eine verrückte Idee, oder? Sag mal bitte, was würden die Aramäer machen, wenn da eine Gruppe Aussätziger auf sie zukommt und um Almosen bittet und sagt, könnt ihr uns vielleicht Essen geben? Die würden doch keine Aussätzigen in ihrem Lager aufnehmen. Eigentlich ist es ein Himmelfahrtskommando. Das ist doch verrückt, aber sie machen das. Auch wenn es total verrückt ist. Und sie kommen dort zum Lager der Aramäer, die Aussätzigen, und stellen fest, es ist kein Mensch dort. Die haben ihre Zelte, ihre Vorräte, ihre Tiere, die haben alles dort gelassen. Und sie können auch sehen, dass sie die Flucht ergriffen haben. Und es wird uns dort berichtet, ja, dass Gott ihnen da etwas zu Ohren hat kommen lassen, dass sie etwas gehört haben. Und dann haben sie Angst gekriegt und die Flucht ergriffen. Wie reagieren jetzt diese Aussätzigen? Oh, sie gehen in ein Zelt hinein, sie plündern dieses Zelt, sie stopfen sich den Magen voll, sie trinken sich voll, sie nehmen, was sie können. Sie suchen wieder einen Platz, wo sie es verbergen können. Dann kommen sie zurück ins nächste Zelt, plündern dieses Zelt, suchen einen Platz, wo sie es verbergen können. Klingt das nicht so, wie der Gehasi es gemacht hat mit den Dingen, die ihm Naaman gegeben hat? Könnte es vielleicht sein, dass einer von den Aussätzigen der Gehasi ist? Nur vermutend. Ja, keine Frage. Aber dann kommt eine wichtige Wende in 2. Könige Kapitel 7 in Vers 9, wo sie nämlich dann sagen, dieser Tag, wir tun nicht recht, ja, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Ihr wisst alle, was gute Botschaft auf Griechisch heißt, nicht wahr? Evangelium. Dies ist ein Tag des Evangeliums, sagen sie. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen es in der Stadt ansagen. Und dann gehen sie da wahrscheinlich mit entsprechenden Kleidern der Aramäer zu dem Tor hin. Eine interessante Geschichte. Jedenfalls eine spannende Wende in dieser Geschichte. Und es gibt auch welche, die vermuten, das ist nur eine Vermutung, dass vielleicht aufgrund dieser Kehrtwende in seinem Denken der Gehasi einer wird, von einem Ich will haben zum einem Ich will geben. Wo er für sich erkennt, geben ist seliger als nehmen. Und vielleicht hat Gott ihn dann auch von seinem Aussatz befreit. Weil wir sehen Gott als einen gnädigen Gott. Wenn jemand umkehrt von seinem bösen Weg, dass Gott ihm vergibt. Vollständig vergibt. So vergibt, als hätte er niemals gesündigt. Es ist nur eine Vermutung, wie gesagt, aber ich mag diese Vermutung. Also kommt er vielleicht zum König, der Gehasi. Und er sitzt beim König. Und der König hört gerne Geschichten. Ich bin wieder in 2. König, Kapitel 8. Und der König will sich die großen Taten des Propheten erzählen lassen. Und da braucht Gehasi nicht erst lange überlegen. Er erzählt ihm gleich diese große Tat, dieses große Wunder. Da war doch eines Tages dieser Sohn gestorben von der Schunamiterin und Elisa hat das Wunder vollbracht und der Junge lebt wieder. Und in dem Moment, wo er diese Geschichte erzählt, steht doch tatsächlich die Frau mit ihrem Sohn vor dem König. Und Gehasi braucht nur noch sagen, übrigens, das ist die Frau und das ist ihr Sohn. Und der König ist davon so beeindruckt und so bewegt, dass er gleich einen Kämmerer herruft und sagt, okay, gut, Kämmerer, du gehst mit ihr mit und du gibst ihr alles zurück, was sie hatte. Ihr Haus, ihre Äcker, Felder, Tiere, alles. Und sogar noch die Ernte der letzten 7 Jahre. Wird nicht viel gewesen sein, aber sie kriegt alles wieder. Das ist das 4. Geschenk für ihre Gastfreundschaft. Sie hat alles zurückbekommen. Oh, die Frau Schunem war bereit, dem Propheten zu geben, was sie geben konnte. Gastfreundschaft, freiwillig, ohne Berechnung. Sie investierte sogar in ein Gästezimmer. Und was bekam sie dafür? Einen Sohn. Und noch einmal einen Sohn, durch das Wunder der Auferstehung. Die Bewahrung vor der Hungersnot und dann ihren gesamten Besitz zurück. Kann es sein, dass Gott sich nichts schenken lässt? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Oh, wir können ihm viel schenken und viel geben, aber aus Berechnung wird es nicht funktionieren. Gott selber ist ein Gott, der gerne gibt. Oh, er lädt uns ein, ihm auch zu geben. Klar, ihr kennt alle Malachi Kapitel 3, 8 bis 10. Ne? Er will uns sogar die Fenster des Himmels öffnen, sagt er. Wenn wir treu sind und ihn nicht berauben und ihm geben, was doch sein Eigentum ist. Aber wir lernen hier etwas über Gastfreundschaft. In dieser Geschichte ganz klar. Ich weiß, unsere Zeit vergeht so schnell. Schneller, als uns vielleicht bewusst ist. Und ich staune auch, dass jetzt schon in ungefähr einer Woche das nächste Schuljahr wieder beginnt. Seid euch dessen bewusst? Ja, morgen in einer Woche werden wieder Leute anreisen. Und am Montag dann in einer Woche ist hier wieder Leben auf dem Campus. Volles Leben auf dem Campus. Ich meine, schaut, würde eines Tages ein völlig Fremder an deine Tür klopfen, wärst du sicherlich skeptisch in der heutigen Zeit. Und wir lesen auch immer wieder in den Nachrichten, dass das gefährlich ist, irgendwelche fremden Leute reinzulassen. Okay? Und er müsste sich schon als zuverlässig, als glaubwürdig, als ehrlich erweisen, damit wir sagen, okay, komm rein, erzähl mir dein Anliegen. Okay? Und auch sein Anliegen müsste dringend und gut genug sein, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns die Zeit dafür. Ist mir klar. Wir leben da heute in anderen Zeiten als die Schunamiterin, die einfach einen Fremden, der da kommt, aufnimmt und dann erst erkennt, das ist ein Mann Gottes. Sowas kann heute schiefgehen, das ist mir klar. Aber praktizieren wir noch Gastfreundschaft? Mit denen? Oder machen wir es nur mit denen, die wir kennen? Oder sind wir auch bereit, darüber hinaus zu gehen? Jemand hat mal diesen Vergleich gebracht und hat gesagt, schaut, wenn wir jetzt hier eine Evangelisation machen würden und zu dieser Evangelisation würden 50 Leute kommen, die nicht getauft sind? Wie würden wir mit ihnen umgehen? Was würden wir nicht alles versuchen, um eine Beziehung mit ihnen aufzubauen, um ihnen zu helfen, Jesus Christus kennenzulernen und dann natürlich diesen Weg zu gehen mit Jesus? Und wie viele kommen hier in unseren Gottesdienst, Woche für Woche? Das sind sicherlich mehr als 50, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Haben wir eine Beziehung zu ihnen? Kennen wir sie? Kennen wir ihre Namen? Oh, du wirst in deinem Fach wieder ein Who is Who finden. Bauen wir Beziehung auf? Wer weiß, wie sich das weiterentwickelt? Das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Und manche sind vielleicht nur kurze Zeit hier. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Wir wissen es nicht. Aber wir lernen doch hier aus der Bibel, aus der Geschichte, dass es sich lohnt, von dem, was Gott uns gegeben hat, weiterzugeben und Gastfreundschaft zu praktizieren. Steht nicht sogar geschrieben in Hebräer Kapitel 13, Vers 2? Schaut nach, was da steht. Hebräer 13, Vers 2. Hebräer 13, Vers 2. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Warum? Denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Wow. Oh, dann lass uns doch zur Gastfreundschaft nötigen. Lass uns doch gegenseitig anreizen zur Liebe. Lass uns das doch praktizieren, was Jesus selber praktiziert hat. Sagt er nicht am Ende sogar, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, wo er da die Schafe und die Böcke voneinander trennt. Und zu den Rechten sagt er dann, na, ich bin hungrig gewesen und die hat mich gespeist, ich bin durstig gewesen und ihr gabt mir Trinken. Und dann listet er das alles auf und sie stehen da und sagen, Herr, wann haben wir das getan? Und wo dann der König einfach sagt, denn das, was ihr diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan? Es ist zum Nachdenken. Geben ist seliger als nehmen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.